Und ich möchte euch heute neu in dieses Wort mit reinnehmen. Also ich lese euch das Gleichnis vom Sämann aus Markus 4, Verse 1 bis 10 und dann Vers 13. Und er fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand am Land, am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, seht, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, da fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er alleine war, fragten ihn die, die mit ihm waren, samt den 12 nach diesem Gleichnis. Und dann Vers 13, Jesus antwortet, und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr denn alles andere verstehen? Dieses Gleichnis wäre mir beim Bibellesen einfach durch die Lappen gegangen, wenn dort nicht dieser eine Satz gestanden wäre: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann alles andere verstehen? Jesus wird von seinen Jüngern und die mit Jesus unterwegs waren, gefragt nach dem Gleichnis. Sie wollten eine Erklärung für das Gleichnis, weil sie es nicht verstanden hatten. Was bedeutet dieses Gleichnis? Und Jesus, der fragt einfach zurück. Der sagt: Wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr alles andere denn verstehen? Und dieser Satz hat mich beim Lesen von diesem so ganz bekannten Gleichnis einfach mal so gestoppt, so up, Moment. Das ist interessant. Und dieser Satz von Jesus, Vers 13, hat mich auf eine Spur gesetzt, dieses Gleichnis verstehen zu wollen. Also ich dachte mir, was gibt es denn, um alles in der Welt so Wichtiges in diesem Gleichnis zu verstehen? Auf was will Jesus mich denn aufmerksam machen? Was darf mir denn hier jetzt nicht durch die Lappen gehen? Ich meine, es ist so ein Statement von Jesus, wenn er sagt: Hey, wenn du das nicht raffst, was da steht, dann ist das andere für dich nicht da, nicht zugänglich. Und ich habe dann gemerkt beim Lesen: Boah, hier geht es um Grundsätzliches. Also was Jesus durch dieses Gleichnis lehren will, das ist wie so ein Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel habe ich Zugang zu viel, viel mehr. Wenn ich aber nicht verstehe, um was es in dem Gleichnis geht, dann habe ich diesen Schlüssel nicht. Und dadurch ist mir der Zugang zu dem, was ich noch verstehen soll, wie verborgen, ich komme dann halt nicht da hinein. Und das, was für mich da wäre, ist nicht verfügbar. Ja, und darum soll es heute Morgen gehen, um dieses Gleichnis. Der Sämann sät das Wort. Und Jesus, der beginnt jetzt dieses Gleichnis zu erklären. Markus 4,14 geht's weiter. Mit Wort ist hier Gottes Wort gemeint. Er sagt, dieses Wort ist wie Saat. Also Saat entspricht dem, was Gottes Wort ist. Und dieses Gottes Wort, das wird ausgesät. Und ich habe mich gefragt, Saat, also warum vergleicht jetzt Jesus Gottes Wort mit Saat? Was ist so ungewöhnlich an Saat? Was ist das Besondere an Saat? Das Spannende ist, wenn du ein Saatkorn nimmst, ich habe hier eines da, also ich nehme hier so ein Saatkorn und stecke das in die Erde und gieße es, dann wird das immer keimen. Man hat Saatkörner aus den Gräbern von den Pharaonen entdeckt, so 4000 Jahre alte Dinger, hat man in die Erde gesteckt, Wasser dazu und das Ding hat gekeimt. Warum ist das so? Warum kann so ein kleines Teil denn sowas? Weil ein Saatkorn diese ihr innenliegende Macht und Stärke hat, genau das zu tun. Dafür ist es gemacht. Ein Saatkorn ist dazu gemacht, zu keimen und Frucht zu bringen. Und zwar immer und überall. Ihr solltet meinen Rasen sehen. Ah, ihr habt auch solche Rasen daheim. Ich sehe das auch, ne? So, jeden Samstag stießt du dieses Unkraut raus und du hast alles erwischt und die Woche drauf, selbes Spiel wieder. Wieder was reingesät, was ich nicht gesät habe und es wächst. Also das ist diese Power von dem Saatkorn. Jetzt habe ich mein Remote irgendwo liegen lassen. Wie geht es nochmal? Back und forward, das ist forward. Genau. Es ging ein Sämann auszusäen. Das hier ist mein absolutes Lieblingssaatkorn. Weil daraus wird nachher sowas. Sonnenblumen. Ich liebe Sonnenblumen. Immer wenn ich in Sonnenblumenfeld stehe, halte ich an, fotografiere das. Ich habe daheim auch ein kleines. Ich genieße Sonnenblumen. Und ganz am Ende wird aus der Sonnenblume sowas. Und das ist spannend, dass aus einem Saatkorn auf einmal sowas wird mit 200, 300 Saatkörnern drin. Also ich habe hier mal mein Original. Ja, mal gucken. Mal schauen. Na, da sind richtig viele drin. Ne? Das aus einem Saatkorn. Das, mich begeistert es, dass Saat sowas kann. Ich möchte euch noch was zeigen. Ich habe hier, vermut mal, 5 bis 8 Tonnen Holz in der Hand. Wenn das, was ich in der Hand habe, Buchweizen wäre, dann würde, also das hier, wenn ich das in der Hand habe, das kann man es auch richtig sehen, das gepflanzt, begossen und mit viel Zeit wird sowas. Also ich halte hier potenziell etliche Tonnen Holz in der Hand. Saat. Also Saat hat eine unheimliche Kraft und Dynamik. Der Boden, in dem so ein Saatkorn reingesät wird, hat diese Macht nicht. Der Boden ist lediglich der Ort, wo das Saatkorn reinkommt, damit es wachsen kann, aber die Power, die Macht, dass da was wächst, liegt nicht im Boden. Das liegt im Saatkorn. Und Saatkorn entspricht jetzt Gottes Wort. Also alles, was ich über Saatkörner gesagt habe, ist ident gleich zu dem, wie Gottes Wort ist. Und was ich jetzt sage, ist richtig stark. Ich finde es so super toll. Also Gottes Wort hat Macht. Das ist kein schwaches Ding. Das ist nicht irgendwie kann nichts und weiß nichts so. Gottes Wort hat Power, hat Macht. Deswegen sollen wir auch rausgehen und Gottes Wort weitergeben, weil in diesem Wort diese Power ist. Und wird dieses Wort in mein Herz gesät, dann bringt es dort Frucht. Und so wie der Boden keine Macht hat, aus sich selber was rauszubringen, so hat auch mein Herz nicht diese Macht, selber aus sich was rauszubringen, wenn da nichts drin ist. Also ohne Saat keine Ernte, keine Frucht. Und da kann ich mich noch so sehr anstrengen. Okay, so viel zum Thema Saat. Jetzt gehen wir zum Gleichnis. Ihr seht hier 4 Böden, die sollen mir ein bisschen helfen als Demo. Und nur einer von diesen 4 Böden trägt Frucht, die anderen 3 nicht. Markus 4, 14 bis 15, da steht, Jesus erklärt das Gleichnis jetzt. Ein Sämann sät das Wort. Also wollen wir das auch mal tun? Ich sehe hier jetzt mal Saatkörner rein. Okay. Ein Sämann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät ist, und gehört worden ist, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, was gesät worden ist. Okay, nehmen wir es wieder weg. So. Mal schauen, dass ich wieder alles ziemlich erwische. So. Okay, ich habe größtenteils erwischt. Der Dieb ist Satan. Er will immer sofort das Wort Gottes rauben aus deinem Leben. Sofort. Damit, was ist das Ziel? Na klar, das Ding soll ja keine Frucht bringen. Denn wenn es drin bleibt, bringt es ja Frucht. Also die erste Strategie, Satan, ist das Ding aus deinem Leben zu klauen. Denn Gottes Wort, wenn du es hörst und aussprichst, Glaube kommt aus Hören von Gottes Wort. Also die Quelle, das Intensivste, wie Glauben in meinem und deinem Leben passiert, ist aus seinem Wort raus. Das erzeugt Glaube in dir. Und Glaube hat dieses Ziel, dass du selig wirst, heißt es im Alten Testament, heißt es in der Bibel. Bin ich denn jetzt? Habe ich gerade verloren? Nein. Doch, jetzt habe ich mich wohl gerade verloren. Satan ist... Ah, das das war mein Fehler. Lukas 8. Das Spannende ist, dieses Gleichnis ist nicht nur in Markus drin, sondern es kommt auch in anderen Evangelien vor. Und wenn man in den anderen Evangelien nachliest, merkt man auf einmal nochmal so eine andere Seite, was dazukommt zu dem, was Jesus da sagt. Lukas 8, 12, da wird die Szene nochmal beschrieben und dort steht, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören und danach kommt der Teufel und nimmt das Wort weg aus ihrem Herzen. Und jetzt können wir wahrnehmen, wohin dieses Wort denn gesät worden ist. In ihr Herz. Gottes Wort möchte Glauben in deinem Herzen erzeugen. Hier drin entsteht alles. Und mit Herz, bei manchen hat es sicher jetzt schon getriggert, Herz ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Ort, sondern Herz ist der Ort, wo dein ganzes Leben prägt. Also was in deinem Herzen drin ist, was dort drin ist, das sind deine Glaubensgrundsätze. Das ist das, was du glaubst, wie du dein Leben siehst, wie du dich wahrnimmst, wie du was anderes wahrnimmst, wie du Entscheidungen triffst, wie du alles um dich herum bewertest. Alles geschieht aufgrund dessen, was in deinem Herzen ist. Und in Sprüche 23,3 steht dieser fantastische Satz in der King James Übersetzung, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Also dein Denken bestimmt dein Sein, dein ganzes Wesen wird daraus bestimmt, was in deinem Herzen ist. Und deshalb steht auch in Sprüche 4,23 dieser mega starke Satz, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Und deswegen sät Gott sein Wort in dein Herz hinein, in keine andere Ecke deines Körpers oder Seele oder Verstand, sondern in dein Herz, weil dort die Quelle deines Lebens verborgen ist. Und er möchte eben, dass sein Wort euer Leben umfassend prägt und dass aus seinem Wort dieses überfließende Leben rausströmt. Wie kommt es aber, dass Satan dieses Wort überhaupt klauen darf, da rausnehmen darf? Und die Antwort, die steht in Matthäus 13, 19. Dort steht, wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät worden ist. Das sind die, die auf dem Wege gesät sind. Der Schlüssel, die Macht, die Satan die ihr Satan gibt, so kann man es vielleicht auch formulieren, ist nicht verstehen. Wenn ihr Gottes Wort nicht versteht, kann Satan kommen und es einfach aus eurem Herzen rauben. Zum Beispiel, da habe ich auch eine Folie, Wort. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Okay, was will Gott für mich? Was kann ich aus diesem Vers, was hier steht, für mich ganz persönlich wahrnehmen? Frieden, nicht Leid. Gott gibt niemals nie Leid in dein Leben. Das tut er nicht, das ist nicht sein Herz. Denn die Gedanken, die Gott hat, die kommen aus seinem Herzen heraus. Und in seinem Herzen ist Zukunft und Hoffnung, ist Frieden und nicht Leid. Wenn ich aber diese Aussage jetzt nicht kenne, wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das für mich nicht in Anspruch nehmen. Und es steht mir in meinem Leben nicht zur Verfügung. Paulus, immer wieder, wenn er wichtige Dinge einleitet, könnt ihr immer wieder diesen Satz finden, damit ihr wisst oder damit ihr nicht unwissend seid oder so, oder wisst ihr nicht, und dann kommt seine Lehre. Wenn ich Gottes Wort nicht verstehe, wird Satan es aus deinem Leben rauben. Immer. Und dann wird dieses Wort keine Frucht in deinem Leben bringen. Okay, gehen wir zum nächsten Boden. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigem Boden gesät ist. Ein felsiger Boden. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freude auf. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort willen erhebt, so fallen sie sogleich ab, steht da. Okay, was kann ich wahrnehmen? Was wird da gesagt? Das erste ist, sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen. Boah, Gottes Wort hat ihnen Freude gemacht. Das hat was in ihrem Herzen getan. Aber diese Freude bleibt wie oberflächlich. Und es bleibt eben wirklich nur an der Oberfläche. Es heißt da, sie haben keine Wurzeln in sich. Also ich bei mir zu Hause, wie schon gesagt, ich habe ein kleines Sonnenblumenfeld und ich hatte dann ganz hochgewachsene Sonnenblumen und eines Abends bin ich von der Arbeit heimgekommen und die Hälfte war umgeknickt, war entwurzelt, weil es gab einen heftigen Wind. Warum sind mir fast alle Sonnenblumen entwurzelt gewesen? Weil ich hatte nur 10 bis 15 Zentimeter tiefen Boden angelegt, weil unten drunter war Bauschott, da ging es halt nicht tiefer. Und dann habe ich halt nur dieses Stück an Erde gehabt und als der Sturm kam, hat sie entwurzelt, weil der Boden nicht tief genug war und diese Sonnenblumen nicht diese Wurzeln entwickeln konnten, um wirklich Halt zu haben. Ja, wie entstehen Wurzeln? Ich bin kein Biologe, ich habe nicht wirklich Ahnung, aber ich habe etwas beobachtet bei meinen Sonnenblumen. Immer wenn ich die von kleinen Töpfen zu den größeren umgetopft habe, die Wurzeln, die nehmen immer den Raum, der da ist. Also meine Sonnenblumen in so einem kleinen Topf, ich mache die raus, da sieht man diese weißen Wurzeln außenrum. Und bei dem größeren Topf dasselbe, also die Wurzeln so weit raus, bis das ein Wurzelwerk da ist, damit die Pflanze sich voll entwickeln kann. So funktioniert Wurzeln. Wenn die jetzt aber keinen Raum haben, sich zu entwickeln, dann verkümmert es, dann geht es nicht weiter. Die sprießen oben zwar noch, aber unten ist einfach keine Substanz, was das hält. Und wenn dann irgendwas kommt, sind sie platt. Und wenn dann was Schlimmes in deinem Leben passiert, dann fehlen dir in deinem Leben auf dich übertragen genau diese Wurzeln, die Jeremia 29,11 Wurzeln. Zu wissen, Gott hat Zukunft und Hoffnung für mich, nicht Leid, sondern Friede. Und wenn ich dieses Wort habe, kann ich dem, was mir ins Leben kommt, auf einer ganz anderen Basis begegnen, weil ich habe Gottes Wahrheit in meinem Leben drin. Und eben dieses keine Wurzeln in sich haben, das ist für mich dieses kein eigenes Verständnis von Gottes Wort. Nichts, was in mir wirklich Wurzeln geschlagen hat, was in mir tief ging. Ich lebe vielleicht von dem, was jemand anders mir sagt oder zusagt, aber es ist nicht mein eigenes. Und wenn es nicht mein eigenes ist, wird es nicht halten und nicht tragen. Okay, und auch hier die Strategie von Satan. Was macht er dagegen? Bedrängnis und Verfolgung gibt er, will er tun. Wichtig auch hier ist wahrzunehmen, Bedrängnis und Verfolgung ist nichts, was von Gott kommt, sondern das sind Dinge, die Satan tun will, um Frucht zu zerstören, um das Wort zu zerstören. Der dritte Boden. Und andere sind's, bei denen unter Dorn gesät ist. Dorn hatte ich keine gefunden, aber zumindest Sträucher, was so ein bisschen danach ausschaut. Die hören das Wort und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierde nach allem anderen dringt ein und erstickt das Wort. Und es bleibt ohne Frucht, steht da. Also diese Personengruppe, das ist für mich eine ganz fantastische Personengruppe. Das sind tolle Menschen, weil die haben zwei Hürden geschafft. Sie haben, als Gottes Wort gesät wurde, sie haben es verstanden. Und es hat auch in ihnen gekeimt. Und trotzdem bringt es keine Frucht. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann sowas passieren, dass es am Ende keine Frucht bringt, obwohl sie es gehört und verstanden haben und obwohl es gewurzelt hat? Drei Dinge werden da in diesem Vers genannt. Da steht Sorgen der Welt, betrügerischer Reichtum, Begierde nach allem anderen. Und was machen jetzt diese drei Dinge? Was tun die? In dem Vers steht, sie dringen ein und sie ersticken. Okay, wo genau dringen denn jetzt diese Dinge ein? Dort, wo das Wort ist, sagt der Vers. Und wo ist das Wort? Das Wort ist im Herzen. Also diese Dinge dringen dort in das Herz ein. Und jetzt, glaube ich, kann man greifen, diese zerstörerische Macht, die hinter diesen Dingen liegen. Denn aus deinem Herz strömt dein Leben. Und alles, was in deinem Herzen ist, wird rauskommen, wird das prägen und beeinflussen. Und diese Dinge treiben jetzt Unwesen in deinem Herzen, dieser betrügerische Reichtum, dieses nach allem anderen Sorgen dieser Welt. Ich habe mich gefragt, was braucht's, damit diese Dinge nicht da reinkommen? Die Antwort ist ganz einfach, sie dürfen einfach nicht in mein Herz. Punkt. Nochmal Sprüche 4,23 von vorhin. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Also, wessen Job ist es jetzt, mein Herz zu behüten? Behüte dein Herz, steht da. Also es ist mein Job, ich bin verantwortlich für mein Herz, ich bin verantwortlich für das, was da reinkommt. Ich bin so wie der Schutz meines Herzens, das ist meine Verantwortung. Die große Frage ist, wie tue ich das denn? Wie behüte ich denn mein Herz? Und die Antwort ist, ich nehme die Wahrheiten von Gott, mixe das mit Glaube und handle entsprechend. Angewendet auf dieses Thema Sorgen zum Beispiel, ist es dasselbe Spiel. Ich nehme die Wahrheiten von Gott, die er über Sorgen sagt. Wie dieser Zuspruch von Jeremia 29,11, wie er hier noch steht. Ne? Ich weiß wohl, was für Gedanken du über mir hast. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Dass ich dieses Wort wirklich nehme, es mit Glaube mixe und mich wirklich drauf stelle und dann auch auf Basis dieses Wortes handeln. Also diese Sache mit Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Rente, Job, all diese Sachen, diese Sorgen dieser Welt, packe ich zusammen und stelle dieses Wort von Gott gegenüber und sage, das ist die Wahrheit, in der ich lebe. Und wenn ich dieses Wort in meinem Herzen habe, wird es seine Frucht bringen. Und wenn dann was in dein Leben kommt, hast du ein solides Fundament, auf dem du stehen kannst. Und es gibt hier noch eine geniale Verheißung, die möchte ich euch noch mit reinnehmen. Matthäus 6, 25, 32 und 33, da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und hier darf ich schon mal wahrnehmen, hey, Gott weiß, was ich bedarf, was ich brauche zum Leben. Das ist ihm nicht verborgen. Er weiß das. Und jetzt kommt diese Verheißung, die ich sowas von genial finde. Da steht, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Bedeutet, wenn ich den Fokus in meinem Leben auf Gottes Reich habe, dieses fördere, mich da investiere, da einfach präsent bin, dann wird diese Verheißung von Gott wahr sein. Dann ist die wahr. Er wird mich versorgen mit Dingen, die ich brauche. Ich erlebe das, habe das erlebt, wo ich in Kenia unterwegs war oder selbst im Vorfeld. Oh, Klammer auf, kurze Story. Ich hatte einen Nebenjob angenommen im Altenheim, so Nachtschicht, einfach weil ich gedacht habe, ich brauche mehr Geld für die Reisen nach Kenia und ich brauche mehr Geld für den Pastor zum Unterstützen. Hab das 9 Monate gemacht, hab gemerkt, das halte ich nicht durch. Körper, eine ganze Nacht wach, am anderen Tag arbeiten, funktioniert nicht. Hab im April wieder gekündigt, ging einfach nicht. Und ich komme heim und ich mache einen Briefkasten auf und gehe so die Werbung durch. Und das eine Werbung scheint so aus dem Sichtfenster 50 Euro gedruckt raus. Ich lege das auf die Seite. Später gucke ich mir die Werbung nochmal an, mache das auf. Und da, wo ich gedacht habe, ist ein gedruckter 50-Euro-Schein drin, waren 6 echte Euroscheine drin. Und es war nur Danke drauf gestanden. Und ich dachte, das ist so krass. Ich hatte an dem Tag Gott gesagt, Gott, du kannst mich hinschicken auf diesem Planeten, wo du willst. Ich gehe überall hin, aber Reisekosten sind deins, okay? Und dann zieht man sowas aus dem Briefkasten. Und das ist diese Verheißung. Das heißt, wenn du in deinem Leben, wenn Gottes Reich Priorität ist, wenn du dich da fokussierst, wirst du das erleben. Ich finde das so spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Das andere ist betrügerischer Reichtum. Boah. Schwieriges Thema, aber ich möchte euch ein paar Gedanken dazu sagen und das, was ich da entdeckt habe. Und ich hätte jetzt auch gern kurz in eure Gedanken geschaut. Betrügerischer Reichtum, was denkt ihr? Meine Antwort kommt aus 5. Mose 8, 18. Dort steht, gedenke an den Herrn, dein Gott, denn der ist, der dir Kraft gibt, Reichtümer zu gewinnen. Boah, Gott gibt mir Kraft, Reichtümer zu gewinnen. Also die Befähigung dazu kommt von ihm. Und wenn er mich für was befähigt, dann kann Reichtum nicht das Problem sein. Oder guckt euch Abraham an im Alten Testament. Der Typ war mega, 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 mega reich. So reich, dass er sich mal trennen musste von einem, ne? Weil es einfach zu viel Vieh hatten. Es ging nicht. Also Reichtum ist nicht das Problem. Geld zu haben ist nicht das Problem. Die Frage ist, was ist das Problem? Wann wird Reichtum betrügerischer Reichtum? Ich möchte euch da ganz kurz so spotlightartig in das Gleichnis vom reichen Kornbauer in Lukas 12, 16 bis 20 mitnehmen. Kennt ihr vielleicht? Ganz kurz zusammengefasst. Ist ein Bauer, ein Geschäftsmann, hat eine mega, mega Ernte eingefahren. Die ist so groß, dass das Zeug nicht mehr in seine vorhandenen Scheunen passt. Was tut er? Vernünftig? Ich reiß die alten Scheunen ab und ich baue neue, weil sonst geht das ganze Saatgut kaputt. Tut er? Geschäftsmäßig? Super Entscheidung, denke ich. Kein Problem. Aber dann gibt dieses Gleichnis einen Einblick in das Herz dieses Mannes. Und da können wir lesen, da sagt er dann zu seiner Seele, dieser Bauer: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink, habe guten Mutes. Und das wird jetzt offenbar, wozu Reichtum diesem Bauern dienen soll. Es soll ihm Sicherheit geben, es soll seine Seele beruhigen. Dazu ist Reichtum nicht gedacht. Wenn Reichtum dir Sicherheit in dein Leben bringen will, dann hast du ein Problem. Dann wird Reichtum betrügerisch. Hier gibt es noch viel zu sagen, aber ich möchte gerne die Frage beantworten, wozu dient Reichtum? Warum segnet Gott dieses Ding denn? Wieso gibt er uns das? Klar, mich zu versorgen, meine Familie zu versorgen, meine Nächsten zu versorgen, aber da ist noch was viel Tieferes mit eingewoben. Und die Antwort habe ich gefunden in Matthäus 25, 14 bis 30. Ich muss mich erstmal kurz mit Wasser versorgen. Und wahrscheinlich hat jeder von euch dieses Gleichnis schon vor Augen. Das ist nämlich das Gleichnis, als ein sehr reicher Mann außer Landes geht und seinen Sklaven, bediensteten Dienern sein Geld anvertraut. Er hat drei werden genannt. Dem einen gibt er 5 Zentner Silber, dem zweiten 2 Zentner Silber und dem dritten gibt er 1 Zentner Silber. Und dann geht der Mann einfach außer Landes. Und ich gebe viel zu sagen über das Gleichnis, aber ich möchte genau nur eine Sache rausheben, die steht in Vers 21. Denn hier ist die Situation, als der Besitzer zurückkommt und die Knechte dem Besitzer Rechenschaft abgeben über das, was sie mit dem anvertrauten Gut machen. Und hier spricht jetzt der Besitzer zu seinen Knechten, nachdem der Knecht seinen Report abgegeben hat. Der sagt, der Besitzer von dem Geld, von dem Silber: Du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu der Freude des Herrn. Und das sagt er, dieselben Worte sagt er zu dem Typen, der aus 5 Zentner Silber 10 Zentner Silber gemacht hat, wie den, der aus 2 Zentner Silber 4 Zentner Silber gemacht hat. Selbe Wort. Du bist über wenig treu gewesen. Wenig, 5 Zentner Silber ist ja wenig. Gibt auch einen Einblick, wie der Besitzer sein Geld sieht. Der Umgang mit dem Reichtum hat ihn befähigt, diesen Diener befähigt, Größeres entgegenzunehmen. Wahrer Reichtum wird das genannt. Das heißt, Geld ist dafür da, Reichtümer, die wir haben, sind dafür da, dass wir uns trainieren im Umgang dessen, dass wir uns qualifizieren, um das zu empfangen, dass der wirkliche Reichtum steht in der Bibel, was Gott uns geben will. Das heißt, wenn du mit dem untreuen Mammon schon nicht treu bist, wie will man dir das wirkliche Gut in deinem Leben anvertrauen? So steht es in Lukas 11. Wenn du nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, also Geld, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und der Schlüssel dazu, dass man mit seinem Reichtum, Besitz so umgeht, ist, dass man sich selber als Verwalter sieht. Nicht als Besitzer der Dinge, sondern als Verwalter. Ich verwalte das, was mir anvertraut ist, in Verantwortung. Und wenn ich das sehe, wenn das nicht mein Besitz ist, sondern es ist mir anvertraut und ich verwalte es, dann kann Besitz, Reichtum, egal wie viel ihr habt, niemals nie betrügerischer Reichtum in eurem Leben sein. Hier gibt es noch eine Menge zu lehren, aber das war dieses für den betrügerischen Reichtum. Und dann diese Begierde nach allem anderen. Also nicht zufrieden sein mit dem, was ich habe, immer wieder was Neues brauchen. Ich habe mein iPhone, jetzt kommt gerade das nächste iPhone raus, ne? Ich muss schon gleich das nächste haben und so weiter und so weiter. Ich bin fokussiert auf die Dinge. Und wenn ich immer fokussiert bin auf die Dinge, dann ist das, was Gott in mein Leben bringen will, von seinem Wort, nicht im Fokus. Also das, worauf ich mich fokussiere, ist das, was ich sehe, was mein Herz prägt. Und wenn das in dem Nächsten, was ich haben will und so weiter, drin eingewoben ist, hat Gottes Wort einfach keinen Platz. Und in so einer Situation kann ich mich einfach fragen, also wozu, nicht warum, sondern wozu brauche ich denn dieses Ding? Wozu will ich das jetzt kaufen? Wer bin ich dann, wenn ich das gekauft habe? Und solche Fragen geben ein bisschen, die Antworten auf die Fragen, so ein bisschen die Idee, was geht in meinem Herzen ab? Und dann kann ich das nehmen und kann damit zu Gott gehen und sagen, guck mal Gott, das geht in meinem Herzen ab, was ist los? Fruchtbarer Boden. Diese aber sind es, bei denen auf gutes Land gesät ist. Das gute Land. Nein, das war das falsche Land. Hier ist das gute Land. Das stimmt doch nicht. Sowas. Danke. Aufmerksam, ist cool. Also die hören das Wort, das haben die anderen auch alle getan. Sie hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach, einige 100-fach. Wie entsteht hier jetzt also Frucht? Was können wir da wahrnehmen? Sie hören es. Sie hören es und dann kommt dieses Wort, sie nehmen es an. Und das ist für mich dieses Schlüssel in diesem Vers, dass sie es annehmen. Parallel stellt er dazu wieder Matthäus 13, 23, gibt eine Antwort, wie dieses Annehmen denn geschieht. Dort steht, bei dem, die auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Hier habt ihr das wieder, dieses Gotteswort verstehen. Wenn du es verstehst, dann wird es Frucht in deinem Leben bringen. Und wie funktioniert es, dieses Verstehen? Was braucht es dazu? Wie muss denn das laufen? Also du liest Gottes Wort, das ist das Erste, dass Gottes Wort überhaupt in dein Herz gesät werden kann. Wenn du Gottes Wort nicht liest, dann ist da nichts drin, dann kann da nichts rauskommen. Ganz klar. Und dann verbringst du Zeit in diesem Wort. Das ist wie wenn ich meine Samen jetzt mit Wasser gieße. Ich verbringe Zeit, ich bitte den Heiligen Geist, dass er mich lehrt, weil Gottes Geist ist Lehrer und der Gottes Geist ist ja in euch, als ihr Jesus aufgenommen habt. So, er ist in euch drin und euer Geist ist ja auch neu geworden. Das heißt, Gottes Geist lehrt euren Geist sein Wort und dann ist es verstehbar für euch. Und wenn ihr es verstanden habt, dann wird es seine Frucht bringen. Und in Josua 1, da steht dieser fantastische Satz, als Gott Josua vorbereitet, das neue Land einzunehmen, da steht, habe das Wort Tag und Nacht vor Augen. Tag und Nacht vor Augen. Wie kann das in deinem Leben ausschauen? Wie kann das in meinem Leben ausschauen? Einfach mal kreativ denken, wie kann ich es tun, dass es Tag und Nacht vor meinen Augen ist? Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr alles andere verstehen? Zentrale Aussage in diesem Gleichnis war, alles geschieht durch Gottes Wort. Gott hat sich entschieden, dass er euch beschenken will mit seinem Wort. Das ist die Art und Weise, wie er die Verheißung und die Wahrheit und all das Leben, das er geben will, in euer Leben kriegen will. Durch sein Wort. Und es ist bereits gesprochenes Wort. Also es ist nicht wieder neu gesprochen, sondern alles, was Gott für euch hat, ist in seinem Wort bereits verfügbar. Beispiel. Du willst Frieden und Gelassenheit in deinem Leben haben. Okay. Du betest, Gott, bitte gib mir Frieden und Gelassenheit in mein Leben. Ich sage, das ist ein nicht erhörbares Gebet. Ha, wie komme ich da drauf? Wie kann das sein? Antwort ist 2. Petrus 1, Vers 2. Dort steht, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Und jetzt kommt es. Durch die Erkenntnis Gottes und Jesus, unseren Herrn. Also wie kommt Friede in dein Leben? Was sagt jetzt das Wort? Indem ich Gott und Jesus erkenne. Das erzeugt Frieden in meinem Leben. Das ist diese Verheißung von Gottes Wort. Und das gilt es zu tun. Und dann wird Frieden in dein Leben kommen. Andere Frage. Wie kann ich als Christ mit Kraft und Stärke in dieser Welt leben? Wie funktioniert das? Spannende ist 2. Petrus 1, Vers 3. Also gerade ein Vers weiter. Da schreibt Petrus, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit, also zur Ausübung des Glaubens nötig ist, hat uns seine göttliche Kraft bereits geschenkt. Frage, wie hat er es denn geschenkt? Wie kommt denn das jetzt in mein Leben? Wie geschieht denn sowas? Und dann geht der Vers weiter und da steht, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine herrliche Macht und Kraft. Also das kommt durch die Erkenntnis in mein Leben von ihm. Wieder die Erkenntnis von Jesus, von Gottes Sohn. Wer ist es? Und dann der Zweck, wozu dient diese ganze Erkenntnis denn? Was soll das bewirken? Und Vers 4 steht, durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Boah, jetzt merkt man, da geht so eine richtige Kette, so dom, dom, dom. Jetzt sind wir bei Verheißung. Indem ich Jesus und Gott erkenne, kommt Verheißung von ihm in mein Leben. Und dann wird's noch schärfer und an der Stelle hatte ich damals Tränen in den Augen, weil da steht, durch all das, Vers 4 dann, sollen wir Anteil bekommen an Gottes Natur. Indem ich Jesus erkenne, wer Gott ist, seine Verheißung für mein Leben empfange, bekomme ich Anteil an Gottes Natur. Und jetzt kann man schon mal greifen, wie Veränderung in unserem Leben passiert. Durch dieses Verstehen, Begreifen und dann wird das geschehen. Gottes Wort hat es verheißen. Also durch das bekommen wir Anteil an seinem Frieden, an seiner Liebe, an seinem Langmut, an seinem Glauben, an seiner Macht auch. Wir bekommen Anteil an seinem Wesen. Und das ist schon richtig Das ging mir ziemlich unter die Füße. Und all das steht mir eben nicht zur Verfügung, wenn ich das Gotteswort nicht erkenne, es nicht verstehe, nicht begreife. Okay, was ist jetzt diese Frucht? Es geht ja immer um Frucht, es soll ja Frucht stehen. Ich habe mich gefragt, was ist diese Frucht, wie sieht denn das aus? Für mich persönlich das Erste ist diese intime Beziehung zu Gott selber. Weil ich lerne Gottes Herz kennen, ich lerne sein Wesen kennen, ich lerne kennen, wie er wirklich ist. Und dann entsteht daraus dieser Glaube, der sich in Gottes Wort gründet. Und meine Identität, wer ich bin in Gott, wird klar. Klar, durch die Wiedergeburt bin ich ein komplett neu geschaffener Mensch. Ich werde zu Gottes Kind und dadurch, dass ich Gottes Kind werde, passiert so viel in meinem Leben. Wenn ich Kind bin, bin ich erbberechtigt. Wenn ich erbberechtigt bin, wenn ich Kind bin und ich habe einen Vater, dann habe ich auch Zugriff auf all die Dinge, die meines Vaters gehören. Also meine Jungs fahren meine Autos. Oder Epheser 6, Waffenrüstung. Das kennt ihr alles, Waffenrüstung Gottes. Ne? Zieht an die Waffenrüstung Gottes, steht dort in Epheser 6, Vers 1. Und eine Sache ist Schild des Glaubens. Ich habe lange gedacht, ja, Schild des Glaubens, das ist mein Glaube. Ne? Ich verteidige mich gegen Satan mit meinem Glauben. Aber am Anfang steht, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Ich kämpfe nicht mit Satan mit meinem Glauben. Ich nutze Gottes Glaube. Ich nehme Gottes Glaube als mein Schild. Das ist eine komplett andere Kampfsituation. Die ist anders. Ob mit meinem Glauben kämpfe oder mit Gottes Glauben. Und das ist, was ich in Anspruch nehmen kann, was mir zusteht. Und das Wichtigste überhaupt, das ist diese Erneuerung meines Denkens. Römer 12, Vers 2 steht, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen. Genau. Und dieses erneuerte Denken, das geschieht durch sein Wort. Und im Original steht mit diesem erneuerten Denken, steht dort Metamorphosis. Und Metamorphosis, das ist das hier. Das ist, wenn aus einer Raupe, die auf dem Blatt krabbelt, ein Tier wird, was fliegen kann. Metamorphosis. Das heißt, Gott will, dass unser Denken verändert wird, weil Denken ist in der Wiedergeburt nicht verändert worden. Das ist unser Teil. Und wir sollen unser Denken verändern, sodass wir aus einer Raupe ein Schmetterling werden. Also, dass unser Denken sich in dieser Dimension verändert. Und das geschieht durch sein Wort. Und wozu das Ganze, wozu soll unser Denken nicht so verändert werden? Da steht, damit wir beurteilen können und prüfen können, was Gottes Wille ist. Und eines der Sachen, die in der Jugendarbeit mir immer wieder begegnet ist, Teenies und junge Leute kommen und sagen, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Franco, was denn? Und hier steht, wenn du dein Denken erneuert hast, dann wirst du befähigt sein, Gottes Wille zu erkennen. Und du wirst prüfen, was Gottes Wille ist. Geschieht aus diesem veränderten neuen Denken. Ich möchte schließen mit dem hier. Also ich kann das eigentlich nur so halten, sonst geht es nicht. Wenn ich aber das mache, dann kann es auf meinem Finger balancieren und ich muss einfach nur mitgehen. Und genau das ist das, was Gottes Wort auch in meinem Leben tun will. Dass es komplett verändert wird, dass auch eine Macht und eine Kraft reinkommt, die vorher nicht da war. Und du Dinge tust, die du vorher nicht tun konntest und du diesem Wort nachgehst. Amen.